Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit Irrtümern im Arbeitsrecht. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio, die Fachanwältin für Arbeitsrecht Judith Kowalski aus München. Am Mikrofon begrüßt sie die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Bei Arbeitswelt im Wandel habe ich schon viele arbeitsrechtliche Themen behandelt. Wir haben schon über Betriebsratsarbeit gesprochen, über Kündigungsschutz, über das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz etc. Jede und jeder will einen Rechtsstreit verhindern. Dafür muss man aber informiert sein, was geht, was geht nicht. Wie muss ich mich als Arbeitnehmerin verhalten, was darf ich, was darf ich nicht? Was darf die Arbeitgeberin, was darf sie nicht? Es gibt viele Irrtümer. In der heutigen Sendung wollen wir die häufigsten Irrtümer im Arbeitsrecht besprechen. Denn viele Annahmen halten sich, obwohl sie jeglicher Grundlage entbehren und schlicht falsch sind. Jede Arbeitnehmerin sollte sich hüten, aufgrund von falschen Annahmen eine arbeitsrechtliche Maßnahme zu riskieren und schlimmstenfalls der Arbeitgeberin eine Steilvorlage für eine Kündigung zu liefern. Da kommt sofort die Frage auf, was ist eigentlich Arbeitsrecht? Wo bewegen wir uns denn da juristisch? Gibt es ein Gesetz Arbeitsrecht?
Nein, es gibt kein Gesetz Arbeitsrecht. Es gibt nur einige Vorschriften im Zivilrecht, also im BGB. Dann haben wir ganz viele Spezialgesetze, das Arbeitsschutzgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, Mutterschutzgesetz, Jugendschutzgesetz und vieles mehr und vor allen Dingen ganz viel Rechtsprechung.
Allein die Fülle an Gesetzen, die im Arbeitsrecht zusammenlaufen, kann eine Arbeitnehmerin verwirren. Dazu kommen ja noch Tarifverträge, Verordnungen, Betriebsvereinbarungen und so weiter. Wo landet man denn, wenn man eine Klage führen will, die den Arbeitsplatz betrifft?
Immer beim Arbeitsgericht. Das ist eine besondere Art des Zivilrechts. Und hier in München haben wir das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht in der Winzerer Straße. Und das Bundesarbeitsgericht ist in Erfurt.
Braucht man vor dem Arbeitsgericht einen Rechtsanwalt?
In der ersten Instanz, sprich beim Arbeitsgericht, braucht man keinen Rechtsanwalt. Aber danach braucht man schon einen. Es gibt eine Rechtsantragsstelle in der Winzerer Straße. Da kann man hingehen und die helfen einem dabei, wenn man die Klage selbst aufsetzen will. Die haben dann so vorformulierte Bausteine. Wenn es um eine Kündigung oder um nicht bezahltes Gehalt geht, dann kann man das ganz schnell, wenn man die entsprechenden Unterlagen hat, vor Ort die Klage einreichen.
Und in der zweiten Instanz?
Da braucht man einen Rechtsanwalt, weil geht es dann nicht nur um die Tatsachen, sondern auch, wie ist das Recht auszulegen. Und da sollte man einfach, weil der Arbeitgeber über ein großes Wissen verfügt, sich nicht alleine auf so einen Kampf einlassen.
Wir wollen natürlich prinzipiell einen Rechtsstreit verhindern, aber dafür muss man informiert sein und darf nicht über Irrtümer stolpern. Beginnen wir mit den Irrtümern bei der Einstellung. Bevor es zur Einstellung kommt, gibt es ein Bewerbungsgespräch normalerweise. Diese Gespräche sind ja nicht immer angenehm. Gelegentlich werden Dinge gefragt, die einem unangenehm sind. Muss man bei einem Bewerbungsgespräch alles wahrheitsgemäß beantworten?
Nein, das muss man nicht. Man muss nur auf die Fragen wahrheitsgemäß antworten, die grundsätzlich erstmal zulässig sind. Und zulässig sind nur solche Fragen, die tatsächlich mit dem Arbeitsplatz in Verbindung stehen. Also Fragen nach beabsichtigter Heirat, bestehender Schwangerschaft, Krankheiten brauche ich nicht zu beantworten. Ebenso wenig wie Gewerkschaftszugehörigkeit, welcher Konfession ich angehöre. Es sei denn, dass ich zum Beispiel Kirchensteuer zahle, weil das würde der Arbeitgeber ja mit abführen. Aber grundsätzlich die Weltanschauung interessiert den Arbeitgeber nicht. Das ist alles Privatangelegenheit.
Gut, ich muss also nicht alles beantworten, was mein Gegenüber im Bewerbungsgespräch eventuell wissen will. Aber wie komme ich denn aus der Nummer raus, wenn die Firma mich dann doch Dinge fragt, auf die sie gar kein Anrecht hat? Also zum Beispiel, sind Sie schwanger oder sind Sie in der Gewerkschaft?
Ich denke, auf solche Fangfragen sollte man sich immer gut vorbereiten. Man sollte sowieso ein Bewerbungsgespräch gut vorbereitet beginnen. Und dann sollte man ganz höflich, aber bestimmt darauf hinweisen, dass das eine Privatsache ist und über die man gerne nicht sprechen möchte. Ich würde mir vielleicht versuchen, noch was Witziges einfallen zu lassen, wie irgendwie, ach, Herr Müller oder ach, Frau Meier, ich möchte von Ihnen ja auch nicht wissen, mit wem und wo Sie genau Ihren Urlaub verbringen. Warum wollen Sie denn von mir wissen, ob ich schwanger bin oder so?
Also die ganze Situation ins Lächerliche ziehen.
Ins Lächerliche nicht mit Humor nehmen, mit Humor aber klare Grenzen setzen.
Gehen wir davon aus, die Arbeitnehmerin stellt mich ein. Muss mein Arbeitsvertrag schriftlich sein? Das ist ja jetzt ein ganz großes Thema, da könnten wir sicherlich eine ganze Sendung drüber machen, aber nur kurz.
Also ganz kurz, nein, man muss es nicht schriftlich machen. Ich kann sogar mündlichen Arbeitsvertrag vereinbaren oder konkludent. Wenn zum Beispiel auf dem Bau Bauhelfer gesucht werden und ich fange einfach an, Steine mitzuschleppen und der Polier sieht mich, nickt mir zu, dann hätte ich quasi konkludent jetzt einen Aushilfsarbeitsvertrag geschlossen.
Der Tag müsste mir dann auch bezahlt werden.
Aber selbstverständlich, wenn ich mit Wissen und Wollen eines Arbeitgebers oder dessen Vertreter anfange zu arbeiten, was ich damit sagen will, man kann auch mit Gesten, mit Kopfnicken, mit Daumenzeichen, wie auch immer, quasi einen Arbeitsvertrag schließen, zum Beispiel konkludent schließen, ist, wenn ich eigentlich ein befristetes Arbeitsverhältnis habe und ich arbeite weiter und der Chef sieht mich auch, dass ich weiterarbeite, widerspricht nicht, dann habe ich konkludent im Prinzip dieses befristete Arbeitsverhältnis, was ja eigentlich zu Ende ist, dann danach in ein unbefristetes umgewandelt, ohne dass ich jetzt einen extra Vertrag dafür habe.
Also ganz konkret müsste mich die Arbeitgeberin rausschmeißen, wenn ich am nächsten Tag nach einem befristeten Arbeitsvertrag wieder erscheine.
Ja, auf jeden Fall. Die müssten widersprechen und sagen, nein, wir möchten nicht, dass Sie weiterarbeiten, bitte gehen Sie.
Und das hätte Bestand vor Gericht.
Das hätte dann Bestand vor Gericht, weil ich habe ja nur einen befristeten Arbeitsvertrag. Der endet ja gerade ohne eine Kündigung.
Komplexes Thema, nicht einfach. Nun gibt es ja das Nachweisgesetz. Die Arbeitgeberin ist verpflichtet, bestimmte Bedingungen des Arbeitsverhältnisses schriftlich auszuhändigen. Zum Beispiel den Arbeitsort und die Arbeitszeit. Wie geht es denn bei einem mündlichen Vertrag?
Grundsätzlich habe ich natürlich Zeit, einen Monat, dass ich die entsprechenden wichtigsten Bestimmungen der Vereinbarung niederlege und dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin aushändige. Aber selbst wenn ich nichts schriftlich festhalte, dann ist trotzdem mein Arbeitsvertrag geschlossen. Und meistens gibt es ja eine Lohnabrechnung, auf die ich mich dann berufen kann. In der Lohnabrechnung steht dann auch meistens drin, seit wann ich denn dort beschäftigt bin. Also ich habe viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen immer noch, die tatsächlich keinen schriftlichen Arbeitsvertrag haben und die zum Beispiel auf 450 Euro schon seit 8 oder 9 Jahren irgendwo in der Bäckerei oder in irgendeinem Schuhgeschäft aushelfen und haben keinen schriftlichen Arbeitsvertrag. Manchmal ist es dann nämlich eher für den Arbeitgeber schlecht, weil er kann sich dann nicht darauf berufen, das war gar nicht ein 450-Euro-Job, sondern nur ein 300-Euro-Job oder irgendwas in die Richtung.
Also die Tätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsort wäre eigentlich das Minimum, was in einem Vertrag stehen müsste.
Nicht nur, sondern auch die Arbeitszeit und auch das Arbeitsentgelt natürlich. Gerade wo wir das Mindestlohngesetz haben, ist natürlich ganz wichtig, wie viel verdiene ich denn in der Stunde oder im Monat.
Reicht es aus, wenn ich einen schriftlichen Vertrag habe, in dem, also jetzt neben diesen Dingen dann steht, es gilt der Tarifvertrag, es gilt die Arbeitsordnung, es gelten die Betriebsvereinbarungen? Oder müssen die Dokumente mir ausgehändigt werden?
Nein, diese Dokumente müssen nicht ausgehändigt werden, aber sie müssen mir auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden. Also es müsste möglich sein, dass ein Tarifvertrag irgendwo aushängt oder beim Betriebsrat oder Personalrat zur Einsicht bereit liegt oder auch im Personalbüro müsste es zur Einsicht vorliegen. Und solches gilt natürlich für Betriebsvereinbarung oder Betriebsordnung. Genauso, wobei die Betriebsordnung wird sogar ganz häufig ausgehändigt, wenn sie nicht zu umfangreich ist. Aber Betriebsvereinbarungen, wenn es solche gibt, gibt es ja dann mehrere. Das wäre ja erstmal ein ganzer Heft, ein ganzer Ordner voll, den man dann durchlesen müsste.
Schränke voll.
Ja, genau.
Jetzt kommen wir mal zur Probezeit. Wie sieht es denn aus, wenn in meinem Arbeitsvertrag keine Probezeit vereinbart ist? Gilt für mich dann sofort der Kündigungsschutz?
Hier sind wir bei einem der Irrtümer, die im Arbeitsrecht sich ganz, ganz hartnäckig halten. Es ist einfach so, dass ich wirklich erst 6 Monate in dem Betrieb beschäftigt sein muss. Das ergibt sich aus dem Kündigungsschutzgesetz, damit dieses überhaupt greift. Hier muss man allerdings noch vorausschicken, dass mein Betrieb überhaupt mehr als 10 Arbeitnehmer hat. Gerade wenn ich in einem kleinen Betrieb arbeite, wo nur 5, 6, 7, 8 Menschen mit mir zusammenarbeiten, manche auch noch in Teilzeit, dann gilt das Kündigungsschutzgesetz überhaupt nicht.
Und wie ist es mit Minijobs? Bekommen die Minijobber nur dann Geld, wenn sie wirklich gearbeitet haben?
Ein weiterer ganz verbreiteter Irrtum. Minijobber würden nur Geld für die geleistete Arbeit bekommen. Nein. Das ist eine besondere Art des Teilzeitarbeitsverhältnisses, ein Mini-Teilzeitarbeitsverhältnis. Und jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat genau dieselben Rechte wie ein Vollzeitarbeitnehmer. Also ich habe auf jeden Fall Anspruch, dass ich Urlaub bekomme auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Es kann mir nichts genommen werden, aber leider weiß ich, dass es genügend Arbeitgeber gibt, die immer noch danach ausgehen. Es wird nur bezahlt für die Stunden, die ich auch tatsächlich gearbeitet habe.
Also, dass ein Minijob ein Teilzeitarbeitsverhältnis ist, ich glaube, das ist den Leuten so bei Weitem noch nicht bewusst.
Nee, erstens den Arbeitnehmern nicht und aber auch den Arbeitgebern nicht. Oder die Arbeitgeber wissen es und halten sich aber nicht daran. Aber ich weiß auch wirklich, viele Arbeitgeber, die fallen aus allen Wolken, wenn die dann plötzlich hören, wie, ich muss dem auch Urlaub bezahlen. Ja, wie viel Urlaub hat er denn? Da muss ich mal sagen, ja, da gibt es das Bundesurlaubsgesetz und da steht ganz klar drin, Minimum auf einer 6-Tage-Woche-Basis 24. Wenn ich das runterrechne, dass jemand nur einen Tag pro Woche arbeitet, heißt das aber, es sind einfach 4 Wochen pro Jahr, wo jemand bezahlten Urlaub bekommt.
Kommen wir von den Minijobs zu den Nebentätigkeiten. Kann meine Arbeitgeberin mir eine Nebentätigkeit verbieten?
Das geht dann, wenn es Einfluss auf meine reguläre Arbeit hat. Entweder weil ich zum Beispiel müde zur Arbeit komme, oder weil ich im Konkurrenzunternehmen tätig bin oder dem Ansehen des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin halt schädigen würde. Nur mal so als Beispiel. Ich arbeite bei irgendeiner kirchlichen Einrichtung und würde dann gleichzeitig irgendwie in der Spielhölle, ich sag's mal so, weil da gerade dieser Gegensatz da ist, eine Spielhölle auf geringfügiger Basis noch nebenbei arbeiten. Das wäre jetzt, glaube ich, dann der kirchlichen Einrichtung möglicherweise nicht so ganz recht.
Naja, denkbar ist natürlich auch, dass man tagsüber arbeitet und abends vielleicht noch bedient und dann ist man schlichtweg übermüdet.
Genau, wenn ich dann die Haupttätigkeit tatsächlich nicht ordnungsgemäß erfüllen kann, dann kann der Arbeitgeber sagen, du hast in erster Linie hier deine Arbeitspflicht zu erbringen und wenn es solche Ausmaße annimmt, dann muss ich dir es leider untersagen. Das darf er. Sobald meine reguläre Arbeit beeinträchtigt ist, kann er die Nebentätigkeit untersagen und ansonsten nicht. Aber er kann verlangen, dass ihm das vorher schriftlich oder in irgendeiner Weise in Textform, also es geht mittlerweile eben auch mit E-Mail oder Fax, dass ihm das auf jeden Fall in Textform angezeigt wird, wo ich arbeite, wann ich arbeite und wie viel ich arbeite.
Mit einem Arbeitsvertrag beginnt üblicherweise ein Arbeitsverhältnis, aber man bekommt in Deutschland bei weitem nicht alle Details, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsvertrag stehen, ausgehändigt. Viele Dinge muss man sich mühsam zusammensammeln, beispielsweise Betriebsvereinbarungen. Und das sollte man auch tun. Denn falls es mal zu einem Gerichtsprozess kommt, muss ich ja genau wissen, welche Arbeitsbedingungen in meinem Betrieb gelten. Diese Vereinbarungen sind für jeden Betrieb individuell ausgehandelt, aber sie haben natürlich Gültigkeit, auch vor Gericht. Einer Rechtsanwältin muss man diese Vereinbarungen natürlich übergeben, denn sie oder er kann ja nicht wissen, welche Vereinbarung mein Betrieb abgeschlossen hat. Nach der Pause erzählt uns Judith Kowalski Irrtümer bei Arbeitszeit und Überstunden.
Fakten sind blöd. Ronald Reagan. Lora München auf der 92.4
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Irrtümer im Arbeitsrecht. Mein Studiogast ist die Münchner Fachanwältin für Arbeitsrecht Judith Kowalski. Wir haben über die Einstellung und ein neues Arbeitsverhältnis gesprochen, über das Bewerbungsgespräch, den Arbeitsvertrag und das Nachweisgesetz der ArbeitgeberIn. Die ArbeitgeberIn muss nämlich gewisse Dinge nachweisen, zum Beispiel die Arbeitszeit. Also ganz ohne Ansage und das sogar in Schriftform, kommen unsere Arbeitgeber nicht davon. Sie könnte ja auch sagen, du musst heute so lange arbeiten, bis das Produkt oder Projekt fertig ist. Womit wir bei den Arbeitszeiten sind. Kann meine Arbeitgeberin zu mir sagen, du musst heute da bleiben, bis das Produkt fertig ist?
Nein, grundsätzlich nicht. Ich habe die Arbeitszeit zu erbringen, die im Arbeitsvertrag festgelegt worden ist, weil ich habe ja nicht die Pflicht dafür zu sorgen, dass ein Produkt fertig ist, sondern ich habe Dienstleistung zu erbringen. Also hier müssen wir fein unterscheiden, was ist denn ein Arbeitsvertrag? Das heißt, ich erbringe Dienste oder ich habe einen Werkvertrag, dann muss quasi das Produkt fertig sein. Ich versuche das immer zu erklären. Werkvertrag bedeutet, ich stelle ein Werk her, einen Tisch, einen Stuhl, einen Schrank oder eine Glühbirne oder was auch immer. Und das muss man ganz fein unterscheiden. Ein Arbeitsvertrag ist wirklich was Besonderes. Beim Arbeitsvertrag gilt auf jeden Fall, und das muss man beachten, das Arbeitszeitgesetz. Und wie wir vorhin bei den Nebentätigkeiten schon besprochen haben, ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass das Arbeitszeitgesetz inklusive der Nebentätigkeit eingehalten wird. Ja, das bedeutet, wenn ich tagsüber 8 Stunden bei meinem Hauptchef, bei meiner Hauptchefin gearbeitet habe, kann ich nicht jeden Tag 4 Stunden noch abends bedienen, weil dann würde ich die entsprechenden Ruhezeiten nicht einhalten. Und ich würde überhaupt die täglich zulässige Stundenzahl von 8 Stunden, nur ausnahmsweise 10 Stunden natürlich bei Weitem überschreiten. Ja, und die Ruhezeiten natürlich auch. Also Arbeitszeiten und Ruhezeiten würden nicht eingehalten werden.
Jetzt muss ich Sie da etwas bremsen. Über die Arbeitszeit könnte man wahrscheinlich locker eine eigene Sendung machen. Da gibt es ganz viele, auch spannende Aspekte.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen.
Kommen wir doch bitte mal zu den Überstunden. Wie sieht es denn damit aus? Müssen Überstunden gemacht werden? Kann mein Chef sagen, und du musst heute länger bleiben?
Also mein Spruch ist immer, wenn jemand zu mir kommt und möchte eine Beratung ohne ihren Arbeitsvertrag, sage ich hier gar nichts. Da muss man nämlich wirklich einfach in den Arbeitsvertrag reinschauen, weil dort ist geregelt, ob ich grundsätzlich verpflichtet bin, Überstunden zu leisten oder nicht. Wahlweise könnte es natürlich auch im Tarifvertrag stehen, wenn ein Tarifvertrag für mein Arbeitsverhältnis anwendbar ist. Und meistens sind auch entsprechende Regelungen drin, aber wenn das halt vergessen worden ist und ich blicke da rein und da steht nur, ich habe 20, 25 Stunden zu leisten und da steht nichts drin von Überstunden, dann muss ich das grundsätzlich erstmal nicht.
Nun gibt es ja auch Betriebe, bei denen gibt es einen Betriebsrat. Da muss doch ein Überstundenantrag erst einmal von dem Betriebsrat genehmigt werden.
Man muss das ein bisschen differenzieren. Wenn zum Beispiel halt irgendwie unvorhergesehene Notmaßnahmen oder irgendwelche unvorhergesehenen Produktionsengpässe da sind, dann bleibt ja manchmal überhaupt keine Zeit, den Betriebsrat mit einzuschalten. Aber wenn es darum geht, dass grundsätzlich über eine gewisse Zeit, weil halt einfach zu wenig Mitarbeiter gefunden worden sind oder ein größerer Auftrag ansteht, dann muss ich den Betriebsrat vorher mit einbinden, weil der grundsätzlich nicht Mitbestimmung, sondern ein Mitspracherecht hat, wenn es darum geht, wie grundsätzlich eigentlich die Arbeitszeit einzuteilen ist und wie Pausenregelungen sind und so weiter und so fort.
Müssen Überstunden denn bezahlt werden?
Auch da muss ich halt wirklich in den Arbeitsvertrag erstmal schauen. Wenn da drin steht, dass Überstunden grundsätzlich in Freizeit auszugleichen sind, dann habe ich keinen Anspruch darauf, dass sie ausbezahlt werden, sondern da habe ich dann aber Anspruch darauf, dass ich entsprechend frei bekomme.
Muss man denn nicht prinzipiell unterscheiden zwischen Überstunden, die bezahlt werden, vielleicht sogar mit Zuschlägen, und Gleitzeitstunden? Die Gleitzeitstunden werden natürlich nicht bezahlt, dafür bekommt man dann die Freizeit. Kann ich denn meine Gleitzeitstunden dann nehmen, wann ich will?
Also man muss grundsätzlich sagen, Gleitstunden ist dann gegeben, wenn ich zum Beispiel ein Arbeitszeitkonto überhaupt habe. Und dieses Arbeitszeitkonto, damit ein solches geführt wird, muss das auch vereinbart worden sein. Man kann nicht einfach so ein Arbeitszeitkonto führen. Und wenn ich dann Gleitstunden habe und möchte die, also auf meinem Arbeitszeitkonto ein Guthaben habe, dann bestimmt trotzdem der Arbeitgeber, wann ich diese nehmen kann. Ich kann einen Antrag stellen, dass ich gerne an dem und dem Tag Überstundenausgleich nehmen würde. In der Regel wird es auch gewährt. Aber wenn der Arbeitgeber sagt, nein, ich habe gerade so einen Personalmangel, dann kann ich nicht darauf bestehen.
Stichwort Zeiterfassung oder Zeitkonten. Viele ArbeitgeberInnen wollen ja gar keine Zeiterfassung mehr durchführen und proklamieren Vertrauensarbeitszeit. Ist es zulässig?
Also Vertrauensarbeitszeit, muss man erstmal sagen, was heißt das denn? Das ist ja nichts anderes als der Verzicht auf Festlegung von Beginn und Ende der Arbeitszeit. Man geht davon aus, dass die zeitliche Erfüllung der Arbeitspflicht auch ohne Kontrolle erfolgt. Und der Arbeitgeber kann ganz genau das auf den Arbeitnehmer übertragen oder auf die Arbeitnehmerin, dass sie selbst aufschlüsselt, wie viel sie letztendlich gearbeitet hat. Weil hier kommt wieder das Arbeitszeitgesetz ins Spiel, weil das gibt nämlich vor, dass eine Aufzeichnungspflicht besteht, wenn ich über die 8 Stunden werktäglich hinaus arbeite.
Ja, was mache ich denn prinzipiell, wenn meine Arbeitgeberin kein Zeiterfassungssystem anbietet?
Da kann ich überhaupt nichts machen. Dann arbeite ich, wenn der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin sagt, ich habe von 9 bis 16 Uhr zu arbeiten oder bis 17 Uhr, je nachdem, wie die Pausenregelungen
sind. Dann sind es ja feste Arbeitszeiten. Also da ist es ja nichts flexibel. Aber wenn dann jetzt so Bänder sind, man muss, sagen wir mal, zwischen 6 Uhr und 9 Uhr irgendwann mal erscheinen.
Dann erbringe ich, so wie ich das möchte, meine 8 Stunden. Ich kann das für mich selbst aufschreiben. Es hilft aber nichts sozusagen, wenn ich dann irgendwann Überstundenausgleich daraus ableiten will. Wenn ich das will, dass meine Mitschrift, die ich täglich führe, auch irgendeinen Beweischarakter hat, dann muss ich das zwingend vom Arbeitgeber gegenzeichnen lassen. Wenn ich das nur für mich alleine führe, dann hat das leider auch nach der Rechtsprechung keine Beweiswirkung. Also nur für mich im stillen Kämmerlein irgendwelche Listen führen, bringt überhaupt nichts. Ich muss es nach Möglichkeit jede Woche vom Vorgesetzten, von der Vorgesetzten gegenzeichnen lassen.
Muss denn der Arbeitgeber ein Zeiterfassungssystem anbieten?
Nein, das muss er nicht. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, ich kann mir die Zeiten selbst aufschreiben, aber letztendlich ist es wirklich einfach eine Geschichte, wie ich das sozusagen mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin vereinbare. Aber es besteht keine Pflicht, dass ich wirklich eine Stechkarte oder eine Stechuhr oder in irgendeiner Form Zeiterfassungssystem vom Arbeitgeber habe. Darauf kann ich mich nicht verlassen, weil viele kleine Betriebe haben das einfach auch nicht. Und nochmal, selbst die Arbeitszeit auflisten und nach Möglichkeit zeitnah unterschreiben lassen, gegenzeichnen lassen, kann mir auch keiner sagen, dass ich die und die Überstunden nicht erbracht habe. Oder vielleicht sogar mit dem Chef und der Chefin reden, dass man selbst in dem PC etwas einführt und der Chef das auch dann immer sozusagen per E-Mail oder wie auch immer zugeleitet bekommt. Das ist mir so extrem wichtig, weil da gibt es ein Urteil tatsächlich aus dem Jahre 2015 vom Bundesarbeitsgericht, die gesagt haben, eine eigene Aufschrift der Arbeitszeiten nutzt nichts. Ich muss nämlich noch Folgendes machen. Es muss eine Veranlassung für die Überstunden durch den Arbeitgeber gesetzt worden sein. Das heißt, er hat es entweder angeordnet oder er hat es geduldet, oder aber er hat es gebilligt. Oder er hat mir wirklich so viel Aufgaben übertragen, dass es notwendig gewesen ist. Also nochmal, vor Gericht reicht es nicht aus, nur Listen vorzulegen, wo die tägliche Arbeitszeitbeginn und tägliches Arbeitszeitende festgelegt wird, sondern wichtig ist, dass ich mir auch dazu schreibe, dass der Chef mir zum Beispiel noch nachmittags um 3 die und die Aufgaben gegeben hat und auch noch dazu gesagt hat, das muss heute noch fertig werden. Das sollte ich mir, wenn in solche Listen, auf jeden Fall mit aufschreiben. Dann ist klar, dass diese Mehrarbeit vom Arbeitgeber veranlasst worden ist.
Es ist nicht immer leicht, die arbeitsrechtlichen Regelungen in Deutschland zu durchschauen. Das liegt zum einen an der Materie selbst, zum anderen auch an den zahlreichen Bestimmungen, die zu diesem Thema existieren. Neben den Gesetzen gibt es Tarifverträge, Bestimmungen, Verordnungen etc. und leider auch Meinungen, die häufig aber Irrtümer sind. Es gibt zahlreiche populäre und teilweise sehr hartnäckige Irrtümer bei MitarbeiterInnen und leider auch bei Vorgesetzten. Nach der Pause erklärt uns Judith Kowalski Irrtümer aus dem Komplex Krankheit und Kündigung.
Unterstützen Sie den Radiobetrieb von Lora München durch eine Spende. Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480 2851. Noch einmal 480 2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit dem Thema Irrtümer im Arbeitsrecht. Mein Studiogast ist die Münchner Fachanwältin für Arbeitsrecht Judith Kowalski. Das Arbeitsrecht steckt voller Tücken. Hinter dem Arbeitsrecht stehen zig Gesetze, die beachtet werden müssen. Wir haben bereits über das Nachweisgesetz und das Arbeitszeitgesetz gesprochen. Und über das Bundesurlaubsgesetz habe ich 2016 eine eigene Sendung gemacht. So umfangreich ist arbeitsrechtlich der Urlaub und so viel gibt es da zu beachten. Die Sendung über Urlaub kann man auf meiner Lora-Homepage-Seite als Podcast nachhören. Neben Urlaub ist ein ganz wichtiger Aspekt im Arbeitsleben die Krankheit. Sowohl für den Urlaub als auch für die Krankheit bekommt man von der Arbeitgeberin eine bezahlte Freistellung. Man wird bezahlt, ohne dass man arbeitet. Deswegen müssen Krankheitstage penibel genau gemeldet werden. Bei Verstößen drohen schnell Abmahnungen. Muss ich meiner Arbeitgeberin die Art meiner Krankheit mitteilen?
Ein definitives Nein, natürlich nicht.
Obwohl es die Arbeitgeberin so gerne wissen würde. Was antworte ich denn, wenn mein Chef fragt, was hatten Sie denn?
Ja, und wenn Sie es 100-mal gerne wissen wollen und auch wenn Sie die Frage stellen, so von hinten durch die Brust, ja, was hatten Sie denn? Ich würde auf jeden Fall immer ganz schön freundlich bleiben, nicht pampig antworten, das geht Sie gar nichts an, sondern ich würde darauf verweisen, fragen Sie meinen Arzt, der hat die Diagnosen gestellt, ich kenne mich mit den Sachen doch nicht so gut aus.
Das ist jetzt die Antwort, die ich geben kann, wenn ich wieder gesund an den Arbeitsplatz zurückkehre. Aber wie gehe ich vor, wenn ich erkranke? Also ich wache heute auf und mir geht's sehr, sehr schlecht. Was muss ich dann machen?
Also auf jeden Fall sofort, und zwar früh morgens nach Möglichkeit zum Dienstbeginn anrufen und sagen, mir geht es nicht gut, ich bin krank. Auch meinetwegen sagen, ich gehe heute zum Arzt oder zu sagen, ich schaue mal, wie es mir im Laufe des Tages geht. Ich sage Bescheid, sobald ich mehr weiß. Wichtig ist aber für mich, dass es wirklich telefonisch passiert. Dann sollte man es auch nicht dem Kollegen oder der Kollegin sagen, sondern bitte immer wirklich an den Vorgesetzten, die Vorgesetzte herantreten, weil da entstehen wirklich viele Missverständnisse, es wird nicht weitergegeben und dann kriege ich nachher den Ärger. Und ich kann wirklich allen nur sagen, bitte, bitte lasst es, solche Krankmeldungen per WhatsApp oder anderen Messenger bekannt zu geben, weil auch da kann viel verloren gehen, es kann aus Versehen gelöscht werden. Ich kann nie beweisen, dass ich wirklich angerufen habe.
Naja, und E-Mail, wie sieht's damit aus?
Geht. Manche akzeptieren das auch, aber viele wünschen doch einfach wirklich die persönliche Krankmeldung. Also eigentlich muss ich dem Vorgesetzten selbst sagen, um sicherzustellen, er hat es gehört. Weil auch da bei E-Mail, wie kann ich beweisen, dass der Chef es wirklich bekommen hat oder die Chefin?
Naja, da gibt's ja Lesebestätigungen von E-Mails.
Die meisten drücken das heutzutage weg.
Okay, also morgens muss ich es melden und danach gehe ich zum Arzt. Wie gehe ich dann weiter vor?
Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss ich dann sofort an den Chef schicken. Da sind dann immer noch ein Exemplar, was an die Krankenkasse geschickt werden muss. Aber ganz wichtig, liebe Leute, ein großer Tipp. Hebt euch immer selbst eine Kopie für eure eigenen Unterlagen auf. Ihr glaubt gar nicht, wie viel doch per Post verloren geht. Nie alles aus der Hand geben. Es sollte sowieso immer ein Ordner angelegt werden, in dem ich alle wichtigen Arbeitspapiere, angefangen vom Arbeitsvertrag, von den Änderungen bis hin zu Lohnabrechnungen und auch Krankmeldungen, immer säuberlich der Reihe nach abhefte.
Jetzt kommen wir mal zurück zur Krankheit. Was passiert denn, wenn ich das jetzt, was wie wir es so geschildert haben, also melden, dann zum Arzt gehen, Krankmeldung schicken, wenn ich das nicht so mache?
Wenn ich mich nicht unverzüglich krank melde und zum Beispiel auch nicht auf vielleicht dringend zu erledigende Arbeiten hinweise, weil die Pflicht habe ich auch noch, dann kann es passieren, dass ich abgemahnt werde. Nur so ein Beispiel. Wenn ich krankgeschrieben bin für 14 Tage und ich weiß aber nach 10 Tagen, dass das um weitere 2 Wochen verlängert wird, weil ich jetzt beim Spezialisten gewesen bin, dann muss ich sofort den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin darüber informieren. Mache ich es erst, nachdem die erste Krankmeldung abgelaufen ist, obwohl ich eine neue habe, kann ich schon abgemahnt werden.
Das ist aber auch nicht jedem so bewusst.
Nein, das ist nicht jedem so bewusst. Das passiert natürlich insbesondere dann, wenn man vom Vorgesetzten oder der Vorgesetzten ein bisschen drangsaliert wird oder man da jemanden schikanieren möchte. Es steht halt einfach im Arbeitsvertrag und auch im Entgeltfortzahlungsgesetz drin, dass unverzüglich die Krankmeldung zu erfolgen hat. Und wenn ich das schon weiß am 10. Tag, dass ich weiter als 14 Tage krankgeschrieben bin, dann muss ich es vorher auch mitteilen.
Viele Mitarbeiterinnen meinen, dass während einer Krankheit nicht gekündigt werden darf. Stimmt das so?
Nein, das stimmt natürlich nicht und man soll es nicht glauben, aber viele meinen, dass wenn sie krank sind, keine Kündigung kommen kann. Das ist ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Irrtum. Da kommt immer sofort die Frage, ja, aber was ist, wenn ich im Krankenhaus bin und wenn ich dann vielleicht die Fristen nachher versäumt habe, kann ich einen Antrag auf Wiedereinsetzung stellen?
Bei Gericht.
Bei Gericht, da muss ich aber dann nachweisen, dass ich im Krankenhaus gewesen bin. Aber wie gesagt, Krankheit ist kein Grund, nicht gekündigt werden zu können. Es kann ja sogar der Kündigungsgrund sein.
Und somit sind wir dann auch bei einem ganz komplexen Thema angekommen. Denn für Kündigungen gibt es generell Regelungen, die beide beachten müssen. Arbeitgeberin plus Arbeitnehmerin. Das wäre locker auch eine eigene Sendung, deswegen wollen wir das hier mal nur ganz kurz anschneiden. Wann hat denn eine Kündigung von der Arbeitgeberin Bestand?
Also ich habe hier auf jeden Fall zwei Gesetze, die zu beachten sind, das BGB und das Kündigungsschutzgesetz. Das Kündigungsschutzgesetz ist allerdings nur anwendbar, wenn ich mehr als 10 Beschäftigte habe, Vollzeitbeschäftigte, Teilzeitbeschäftigte zählen nur zum Teil.
Und wenn man nicht mehr in der Probezeit ist?
Die Probezeit hat doch damit nichts zu tun, sondern wenn man 6 Monate schon dort beschäftigt gewesen ist. Wenn das Kündigungsschutzgesetz auf das Arbeitsverhältnis Anwendung findet, dann muss der Arbeitgeber einen Grund haben. Er muss diesen Grund nicht in der Kündigung nennen, aber wenn es zum Gerichtsverfahren kommt, dann muss der Grund auf jeden Fall vorliegen. Und es muss klar sein, es gibt hier nur 3 Gründe, entweder aus betrieblichen, das heißt, es werden Arbeitsplätze abgebaut, und personenbezogene Gründe, jemand ist zum Beispiel krank und kann die Arbeit nicht mehr ausüben, oder verhaltensbedingte Gründe, aber da ist auf jeden Fall vorher eine Abmahnung erforderlich.
Und wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt eine Kündigung bekomme? Was kann ich dann machen?
Ganz schnell entweder bei der Gewerkschaft nachfragen oder versuchen, einen Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin zu finden.
Was heißt jetzt bitte ganz schnell?
Ganz schnell bedeutet, innerhalb von 3 Wochen muss die Klage beim Arbeitsgericht eingegangen sein.
3 Wochen bleiben nach einer Kündigung, um eine Klage einzureichen. Das ist knapp. Was ist denn, wenn ich gerade im Urlaub bin? Meine Arbeitgeberin weiß doch ganz genau, wann ich im Urlaub bin. Hat mein Urlaub da eine aufschiebende Wirkung?
Nein, leider nicht. Sondern ich muss dafür Sorge tragen, wenn ich nicht zu Hause bin, dass die Post regelmäßig geleert wird. Die Kündigung muss in meinen Empfangsbereich gekommen sein, sprich in meinem Briefkasten. Ob ich sie zur Kenntnis nehme, ob ich sie mit anderen Zeitungsstapeln wegschmeiße, ist egal. Die Kündigung ist mir zugegangen und ich muss sie gegen mich gelten lassen, auch wenn ich im Urlaub bin.
Da reicht es jetzt aber nicht, wenn ich einen Nachbarn meinen Briefkasten leeren lasse. Der Nachbar müsste ja dann auch meine Post öffnen und auch lesen.
Meistens ist es doch so, dass ich schon weiß, dass irgendwo etwas kriselt. Und dann sollte ich jemand meines Vertrauens damit beauftragen, die Post zu leeren und wenn Briefe von dem Arbeitgeber kommen, mir Bescheid zu geben und die gegebenenfalls dann auch zu öffnen. Ich kann doch auch vereinbaren im heutigen Zeitalter, dass mir das mit einem Messenger, mit WhatsApp abfotografiert und geschickt wird.
Man hört ja oft, vor einer verhaltensbedingten Kündigung muss die Arbeitnehmerin 3-mal abgemahnt werden.
Das ist wieder ein ganz großer Irrtum. Bei einer Abmahnung kommt es immer darauf an, erstens, wie schlimm war die Pflichtverletzung und welche Folgen hat mein Fehlverhalten gehabt. Wenn ich zum Beispiel alle paar Monate mal zu spät komme, dann ist das, wenn es nur mal eine Viertelstunde ist, eine relativ kleine Pflichtverletzung. Dann muss die Abmahnung öfters erfolgen, aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass 3-mal abgemahnt werden muss. Ganz im Gegenteil. Die Wirkung der Abmahnung verlieren, wenn man zu oft wegen der gleichen Geschichte abmahnt. Und deswegen, gerade wenn es eine heftige Pflichtverletzung gewesen ist, kann es bedeuten, dass nach der ersten Abmahnung, wenn dann nochmal so etwas passiert, dass dann beim 2. Fehltritt Schluss ist und ich die Kündigung im Briefkasten habe.
Steht mir bei einer Kündigung eine Abfindung zu?
Nein, wir sind leider nicht in Österreich. In Österreich wird sogar extra in Versicherungen reingezahlt, damit ich dann, wenn ich den Arbeitsplatz verloren habe, eine entsprechende Abfindung bekomme. Aber in Deutschland ist das nicht so. Ganz häufig werden vor dem Arbeitsgericht Vergleiche geschlossen und da kann eine Abfindung gezahlt werden. Oder ich kriege Recht vor Gericht. Dann kann das Gericht sagen, wenn ich sage, es ist mir aber nicht mehr zuzumuten, dort zu arbeiten. Per Urteil wird dann eine Abfindung festgelegt und das ist in der Regel ein 1/2 Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr.
Aber dann sind wir bereits bei Gericht, also da müssen wir natürlich vorher alle Schritte schon eingeleitet haben.
Ich kann nochmal sagen, eine Abfindung besteht grundsätzlich nicht und es gibt auch immer wieder Fälle, wenn es halt dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin schlecht geht, weil die den Arbeitsplatz kündigt, weil zu wenig Aufträge da sind, dann kann es auch passieren, dass ich mit 0 irgendwo rausgehe. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich eben überlegt, wie ist das jetzt mit den entsprechenden Arbeitsgerichtskosten? Wenn ich einen Anwalt nehme, wie kann ich den finanzieren? Und dann kann ich immer nur empfehlen, neben einer Gewerkschaftsmitgliedschaft zu schauen, ob ich eine Rechtsschutzversicherung habe, die auch den Arbeitsrechtsbereich mit umfasst.
Im Arbeitsrecht halten sich hartnäckig zahlreiche Irrtümer, sowohl MitarbeiterInnen, aber auch Chefs liegen mit ihren Meinungen oft falsch. Chefs wissen beispielsweise ganz genau, dass die Art der Erkrankung sie gar nichts angeht. Häufig fragen sie ihre MitarbeiterInnen aber trotzdem, was hatten sie denn? Eine Krankheit sollte man seinem Chef niemals mitteilen. Man weiß ja selbst nicht, was man hat. Man weiß nur, was der behandelnde Arzt diagnostiziert hat. Ob diese Diagnose aber eine Fehldiagnose ist, das weiß man nicht. Also am besten verweist man seinen Chef bei der Frage, welche Krankheit hatten Sie denn, auf den Arzt. Ärzte unterliegen der Schweigepflicht, sie dürfen keine Auskunft geben. Und nun müssen wir noch mit Judith Kowalski über die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sprechen. Aber erst machen wir eine kleine Pause.
Zu sagen, hier herrscht Freiheit, ist immer ein Irrtum oder auch eine Lüge. Freiheit herrscht nicht. Erich Fried.
Lora München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Wir sind schon beim letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Irrtümer im Arbeitsrecht. Mein Studiogast ist Judith Kowalski, Fachanwältin für Arbeitsrecht in München. Bei vielen Irrtümern im Arbeitsrecht ist der Wunschvater des Gedankens nicht die Rechtsprechung. Es gibt viele Dinge, die man beachten muss. Man muss auch Fristen einhalten, beispielsweise hat man nach einer Kündigung nur 3 Wochen Zeit, dagegen gerichtlich vorzugehen. Nach 3 Wochen gilt die Kündigung als akzeptiert. Gerichte prüfen Fristen sehr genau. Nichts ist einfacher für eine Richterin, als eine Klage abzuweisen, weil eine Frist überschritten ist. Damit spart sich eine Richterin sowohl den Prozess als auch ein aufwendiges Urteil. Im Weiteren wollen wir noch über die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses sprechen. Es muss ja nicht gleich eine Arbeitgeberkündigung sein. Woran muss ich mich halten, wenn ich kündigen will?
Ich muss mich auf jeden Fall an die Fristen halten. Entweder schaue ich im BGB nach und schaue, wie lange hat mein Arbeitsverhältnis gedauert. Dann kommt der zweite Schritt, ich schaue in meinen Arbeitsvertrag. Und dann kommt es ganz entscheidend auf den Satz an, im Falle der Verlängerung einer Arbeitgeberkündigung gilt diese Verlängerung auch für eine Arbeitnehmerkündigung. Wenn der Satz drinsteht, dann habe auch ich eine längere Kündigungsfrist zu beachten, wenn mein Arbeitsverhältnis schon länger bestanden hat. Wahlweise muss ich natürlich auch in den Tarifvertrag schauen, was da für Kündigungsfristen geregelt sind. Und ich muss immer unterscheiden, gelten diese Kündigungsfristen nur für den Arbeitgeber oder gelten die auch für mich als Arbeitnehmer? Zweitens, jede Kündigung muss schriftlich erfolgen, auch meine eigene. Und dann drittens, möchte ich eher rausgehen, weil ich einen attraktiven anderen Job gefunden habe, dann sollte über einen Aufhebungsvertrag mit dem Chef oder der Chefin diskutiert werden. Meistens lassen einen die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen nämlich gehen, weil die sich denken, der oder die ist jetzt sowieso nicht mehr motiviert und da gibt es so einen Spruch, Reisende soll man ziehen lassen.
Also Thema Beendigung, da kommt natürlich dann immer auch ein Arbeitszeugnis. Das Arbeitszeugnis ist ja auch ein recht komplexes, da haben sogar wir beide schon 2017 eine ganze Sendung drüber gemacht, die auch als Podcast auf meiner Lora-Homepage nachzuhören ist. An dieser Stelle nur ganz kurz, welche Irrtümer gibt es bei Arbeitszeugnissen?
Es gibt den ganz großen Irrtum, dass da nur positive Sachen drinstehen dürfen. Das ist so natürlich nicht richtig, weil ein Zeugnis muss auch wahr sein. Letztendlich hören sich aber auch schlechte Zeugnisse meistens immer gut an. Es kommt nämlich ganz genau auf die Formulierungen an. Wenn es heißt, er hat sich redlich bemüht, dann heißt es so viel, er hat keine Leistung erbracht. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf die Beendigung. Wenn ich jetzt gekündigt habe, das hat nämlich Einfluss auf das Arbeitszeugnis, wie verhalte ich mich dann? Ich sollte bis zum letzten Tag nach Möglichkeit wirklich meinen Job gut machen, denn damit hinterlasse ich einen guten Eindruck und der ist dann auch wieder ganz entscheidend für das Zeugnis. Man glaubt es nicht, aber ganz häufig begegnet man sich auf irgendeine Art und Weise plötzlich wieder. Ich gehe zu einem Konkurrenzunternehmen
beim Kunden. Und morgen ist der Chef dann auch der gleichen Firma.
Ja, oder so. Es ist immer ganz wichtig, die letzte Zeit mit Anstand und Fairness hinter mich zu bringen. Dann schlägt sich das auch in einem guten Arbeitszeugnis nieder.
Kommen wir jetzt noch zu den Fragen rund um die Bewerbung für einen Arbeitsplatz. Anfangs haben wir ja nur über das Bewerbungsgespräch gesprochen, bei dem man nicht alle Fragen beantworten muss. Was sind denn Fallstricke bei Bewerbungen?
Bei Bewerbungen wird ganz gerne immer gefragt, warum ich denn zum Beispiel den Arbeitsplatz jetzt aufgegeben habe oder warum mir gekündigt wurde. Ich würde auch nie davon sprechen, dass mir gekündigt wurde, dass es dann heißt wegen Rationalisierung, wegen Umstrukturierung. Oder aber ich muss sagen, ich möchte mich einfach neu orientieren. Also die Gründe für den Arbeitsplatzwechsel sollte ich mir vorher überlegen und sollte mich entsprechend gut vorbereiten. Wenn ich Lücken im Lebenslauf habe, dann sollte ich überlegen, wie kann ich die geschickt darlegen. Mein Tipp ist niemals zu lügen, sondern zu sagen, wenn ich ein Sabbatical gebraucht habe, dass ich das genommen habe, um aus einer privaten Krise wieder gestärkt herauszugehen.
Gleich mal die Frage, ist Elternzeit ein plausibler Grund für eine Lücke?
Auf jeden Fall, aber dann sollte ich das auch da reinschreiben. Da braucht sich ja keiner für schämen. Da reinschreiben von bis Elternzeit. Man hatte ja aber in der Zeit ja noch ein Arbeitsverhältnis. Es sei denn, ich hatte ein befristetes Arbeitsverhältnis und die Elternzeit ist ohne Arbeitsvertrag. Dann kann ich das aber auch hinschreiben, Erziehung von meinem Kind.
Ja, oder eventuell Pflege von Angehörigen oder ähnliches.
Auch das, es ist sogar eher ein Vorteil. In einigen Unternehmen ist Engagement über den eigentlichen Arbeitsbereich hinaus sogar sehr gerne gesehen, weil ich damit ja Kompetenzen erwerbe, die möglicherweise für meinen neuen Job sogar sehr gefragt sind.
Also auf gar keinen Fall totschweigen, sondern tatsächlich erwähnen.
Offen damit umgehen, auf jeden Fall.
So, die letzten Minuten unserer Sendestunde wollen wir noch über einen Arbeitsgerichtsprozess sprechen. Wir haben ja schon am Anfang gehört, dass man in der ersten Instanz gar keinen Rechtsanwalt braucht, in der zweiten Instanz aber schon. Aber auch ohne Anwalt kostet ein Prozess Geld. Wer zahlt denn die Kosten eines Arbeitsgerichtsprozesses?
In der ersten Instanz oder vorgerichtlich muss jede Partei die eigenen Kosten der Rechtsverfolgung, wie es so schön heißt, bezahlen. Und wenn ich dann einen Anwalt brauche, dann muss ich diesen Anwalt eben auch zahlen oder ich muss mich von der Gewerkschaft vertreten lassen. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass es sinnvoll ist, wenn es nicht viele Versicherungen gibt, die man braucht, aber eine Rechtsschutzversicherung in der heutigen Zeit ist fast ein Muss. Aus diesem Grund wirklich empfehlen, vom Rechtsanwalt oder von der Rechtsanwältin vertreten zu lassen, weil so ein Prozess schon schnell 1.500 oder 2.500 Euro kosten kann, je nachdem, ob es nur um die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses oder ob es um eine Abmahnung geht, um mehrere Abmahnungen oder um Lohnzahlungen geht. Weil ich muss einfach rechnen, der Gegenstandswert, aus dem sich dann die Kosten berechnen, belaufen sich bei einer Kündigung aus dem dreifachen Bruttomonatsgehalt. Also das ist die Berechnungsgrundlage und daraus errechnen sich dann die Rechtsanwaltskosten. Das sind dann aber ganz gerne jemand, der mit 3.000 brutto dasteht, sind das dann schon alleine 9.000. Dann habe ich ein Zeugnis, ich streite, ob ich ein Gut oder ein Befriedigend kriege. Ist es nochmal ein Monatsgehalt, dann bin ich schon bei 12.000. Und so geht eins fürs andere und der Streitgegenstandswert erhöht sich immer mehr. Also das sind schon enorme Kosten, die da möglicherweise auf einen zukommen.
Jetzt nochmal zur Gewerkschaft. Man kann sich ja auch gewerkschaftlich vertreten lassen. Das setzt aber voraus, dass man auch Gewerkschaftsmitglied ist.
Auf jeden Fall. Ohne Gewerkschaftsmitgliedschaft würde die Gewerkschaft einen natürlich nicht vertreten. Und da muss man auch sagen, die Gewerkschaft macht den Job gut. Aber oftmals sind so viele Verfahren bei denen anhängig, dass die nicht immer für alle Probleme ein offenes Ohr haben können. Beim DGB, also eine Rechtsberatungs GmbH, bekomme ich nicht immer dann, wenn ich Zeit habe, auch unbedingt einen Termin bei denen. Die sind aber für alle Mitglieder der DGB-Gewerkschaften zuständig und da kann es schon mal zu Engpässen kommen. Wenn es um höhere Gruppierungen geht, da sind die fast jedem Anwalt und jeder Anwältin vorne ran, weil die mit den Tarifstufen sich auskennen. Aber bei anderen Sachen, wenn man gerade jemanden auch braucht, wo man das erstmal richtig alles erzählen muss, da ist es ein Zeitproblem.
Jetzt kommen wir noch zum ganz anderen Themenkomplex im Arbeitsleben, stellt nämlich der Betriebsrat eine wichtige Funktion dar. Welche Rechte hat denn ein Betriebsrat?
Der Betriebsrat bewegt sich natürlich im Rahmen der Gesetze und Verordnungen und die sind vorgegeben. Also er kann nicht bei Gesetzen oder Verordnungen mitbestimmen oder Richtlinien. Er hat natürlich die Möglichkeit, eigene Betriebsvereinbarungen, also sprich mit der Geschäftsleitung, mit der Betriebsleitung abzuschließen, die dann für alle Beschäftigten dieses Betriebes gelten. Aber er kann nicht Gesetze oder Verordnungen ändern. Der Betriebsrat hat eine ganz wichtige Funktion, wenn es um Kündigungen geht. Wenn ein Betriebsrat da ist, muss der zwingend angehört werden, ansonsten ist die Kündigung unwirksam. Achtung aber, auch da muss ich zum Gericht gehen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die Kündigung unwirksam ist. Ich brauche die Entscheidung des Gerichts und dann muss ich sagen, die Kündigung ist unwirksam, unter anderem, weil der Betriebsrat nicht mitgewirkt hat. Oder ich als Rechtsanwältin, dass ich dann sage, die ordnungsgemäße Beteiligung des Betriebsrats wird bestritten. Dann ist nämlich der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin verpflichtet, darzulegen, warum und wieso der Betriebsrat doch ordnungsgemäß beteiligt wurde.
Und bei der Eigenkündigung?
Da spielt der Betriebsrat keine Rolle, auch beim Aufhebungsvertrag, der einvernehmlich von beiden. Auch wenn es auf Veranlassung des Arbeitgebers ist, wenn ein Aufhebungsvertrag geschlossen wird, hat der Betriebsrat nichts mitzureden.
Wir haben jetzt fast eine Stunde über die Irrtümer im Arbeitsrecht gesprochen. Einige Irrtümer halten sich ewig, obwohl sie jeder Rechtsgrundlage entbehren. Warum halten sich diese Irrtümer so hartnäckig? Was steckt da dahinter? Ist da der Wunsch der Vater des Gedanken? Oder werden diese Irrtümer gezielt verbreitet?
Ich glaube wirklich, dass die so fest verankert sind in dem Allgemeinwissen, was weitererzählt wird, dass sie immer noch in den Köpfen herumschwirren. Gerade bei den älteren Menschen sind diese Irrtümer noch so stark verhaftet, weil die damit groß geworden sind. Bei den Jüngeren, die auch die Möglichkeit haben, schnell im Internet nachzulesen, sind diese Irrtümer meistens schon nicht mehr so stark verankert. Es kommt einfach auch daher, dass bestimmte Sachen früher so waren, aber dann durch Gesetze oder Rechtsprechung geändert haben. Und es ist halt nicht mehr wie früher, nur das, was man mal gelernt hat, das behält man immer irgendwo im Hinterkopf. Daher kommt das.
Und zum Abschluss wollen wir auch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Für mich ist es wichtig, dass man einfach weiß, sobald ich mich informiere und informiert bin und ein bestimmtes Maß an Wissen habe, da kann mich keiner mehr so schnell über den Tisch ziehen. Also ich kann alle nur ermuntern, sich ein entsprechendes Wissen anzueignen. Ganz wichtig für mich ist immer wieder, dass ich warne, nur etwas im Internet nachzulesen, weil da stehen viele falsche Sachen drin. Das kann man mal zu einer ersten Orientierung machen, aber sich nicht darauf verlassen, was da drin steht, weil man weiß einfach nicht, wer hat das denn da gerade verfasst. Und dann noch etwas ganz Wichtiges. Alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sollten mehr Zivilcourage haben. Wenn es darum geht, dass ein Kollege oder eine Kollegin jemand als Zeugen braucht, dann ist es ganz wichtig, dann auch mal zu sagen, ich riskiere das jetzt hier und sage halt das, was ich weiß und sage die Wahrheit, auch wenn es vielleicht für mich bedeuten könnte, den Arbeitsplatz zu gefährden. Aber es ist ganz wichtig, jeder könnte in so eine Situation geraten, wo er jemanden benötigt, der für ihn als Zeuge oder für sie als Zeuge aussagt. Und von daher bitte, seid solidarisch und kümmert euch auch um eure Kollegen und eure Kolleginnen.
Es gibt viele Irrtümer, die sich ausgesprochen hartnäckig halten und wo man gar nicht so viel Wandel erkennen kann. Leider entbehren diese Irrtümer realen Gesetzesvorlagen und sind schlichtweg falsch. Wer einem Irrtum im Arbeitsrecht aufsitzt, kann bei Fehlverhalten Abmahnungen und schlimmstenfalls sogar eine Kündigung erhalten. Man muss gut informiert sein und darf sich nicht auf Wunschträume verlassen. Vor Gericht gelten keine Wünsche. Also bitte informieren Sie sich und tappen Sie in keinen Irrtum im Arbeitsrecht, denn das kann den Job kosten. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Irrtümer im Arbeitsrecht. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meinen Studiogast Judith Kowalski. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich war. Wenn Sie sich mit Judith Kowalski in Verbindung setzen wollen, erreichen Sie sie über ihre Homepage www.rae-busse.de.